Ja, guten Morgen. Auch ich freue mich, endlich mal wieder hier im Gottesdienst sein zu können. Also als normaler Gottesdienst mit Predigt waren jetzt ja doch einige Wochen, wo ich mit Alpha Live Wochenende unterwegs war oder letztes Wochenende, das spezielle Wochenende mit der Eva Maria Admiral. Heute Morgen geht's um das Thema Gebet und ich weiß nicht so genau, was das bei dir auslöst, wenn du das Thema Gebet hörst, beten. Jedem kommt da vielleicht was anderes in Sinn. Der eine spürt vielleicht einen Druck, so nach dem Motto, ich muss ja beten, ich muss vor dem Essen beten, ich sollte jeden Morgen beten. Der andere denkt, wow, ich bete gerne, das sind meine schönsten Stunden. Oder vielleicht denkt jemand, oh, ich müsste viel mehr beten. Und ich glaube, ich habe mir überlegt, was würdest du machen, wenn dir jemand anbietet, Jesus mal über die Schulter zu schauen, wenn er betet? So nach dem Motto, du kannst bei Jesus beten lernen. Du kannst erleben, wie er betet. Wäre das ein Angebot? Und ich glaube eigentlich, dass das möglich ist. Natürlich ist Jesus nicht da und macht ein Seminar mit uns, aber wir lesen in der Passionsgeschichte, wie Jesus gebetet hat, warum er gebetet hat, was es bei ihm bewirkt hat. Und ich habe so den Eindruck, gibt vielleicht unterschiedliche Theorien, aber da steht ja dann auch, was Jesus gebetet hat und die Jünger haben nebenher geschlafen. Woher wissen die denn eigentlich, was Jesus gebetet hat? Also entweder es ist irgendwie übernatürlich oder einer hat während dem Schlafen halb zugehört oder sie haben hinterher mit Jesus drüber geredet. Ich könnte mir vorstellen, dass das so eine Geschichte ist, wo Jesus nochmal mit ihnen gesprochen hat und sie mit hineingenommen hat. Und dass wir das jetzt wissen, was Jesus da gemacht hat, ist eigentlich eine Bereicherung für uns. Und ich möchte gerne erstmal den Text mit euch lesen und so die Intention von dem Text, das merken wir, dass Jesus ganz klar sagt, dein Wille geschehe, Vater im Himmel. Und das ist vielleicht ja auch eine Bitte, die uns bekannt vorkommt, je nachdem, wie oft wir in unserem Leben schon das Vaterunser gebetet haben oder das Unser Vater, wie es in der Schweiz heißt. Weil da lehrt ja Jesus seine Jünger, dass sie beten sollen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und jetzt sind wir bei einem Gebet dabei, wo Jesus das selbst betet. Und so die Grundfrage, der ich heute Morgen dann nachgehen möchte, ist eigentlich, warum eigentlich? Warum soll ich denn so beten? Warum soll ich mich hinsetzen und sagen, dein Wille geschehe? Wir lesen mal zusammen die Geschichte. Markus 14, Vers 32 bis 42. Jesus und seine Jünger kamen an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane heißt. Ich habe nachgelesen, das heißt so viel wie Ölpresse. Also es war tatsächlich Ölbäume, Ölberg. Ich war noch nie da, vielleicht waren welche von euch dort. Ungefähr eine halbe Meile außerhalb von Jerusalem. Dort sagte er zu ihnen, zu seinen Jüngern, setzt euch hier und wartet, bis ich gebetet habe. Also, Jesus will beten. Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahm er mit. Von Angst und Grauen gepackt, sagte er zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden und bat Gott, die Leidensstunde, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehen zu lassen. Aber, Vater, sagte er, alles ist dir möglich, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus, Simon, du schläfst. Konntest du nicht einmal eine einzige Stunde wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Jesus ging wieder weg und betete noch einmal dasselbe. Als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten und wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Als er das dritte Mal zurückkam, sagte er, wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Es ist soweit. Die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben. Steht auf, lasst uns gehen. Der mich verrät, ist da. Ja, warum eigentlich? Warum eigentlich beten? Warum eigentlich so beten? Ich meine, das Erstaunliche für mich ist eigentlich, dass Jesus überhaupt betet. Er als der Sohn Gottes. Er als der, der Kranke geheilt hat, einen Sturm gestillt hat. Warum betet der denn überhaupt? Er als der, der manches auch schon im Voraus gewusst hat. Warum betet Jesus? Und dazu kommt ja noch, dass wir alle vermutlich der Überzeugung sind, dass Gott wahrscheinlich von alleine weiß, was wir brauchen. Oder? Jesus sagt ja mal zu uns, in Matthäus 6 sagt er, wenn ihr betet, dann geht in euer stilles Kämmerlein, betet da drin, denn euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht, bevor ihr darum bittet. Warum dann überhaupt noch beten, wenn er es doch schon weiß? Oder? Aber Jesus selbst hat gebetet. Für ihn war das keine Frage, dass er Gebet nötig hat. Für ihn war es ein Bedürfnis und eine Notwendigkeit. Er hat dem Zeit eingeräumt. Er hat seinen Jüngern gesagt, setzt euch hin, wartet, bis ich gebetet habe. Und für ihn scheint es keine Pflicht gewesen zu sein, sondern eine Hilfe. Und das Erste, was eigentlich auffällt, wenn man dieses Gebet dann anschaut, und wir werden es später noch genauer anschauen, ist, dass er Abba Vater sagt. Dass er nicht einfach nur lieber Gott im Himmel sagt, sondern Abba Vater. Und das ist deswegen auffällig, weil Abba keine förmliche Anrede ist, keine Anrede aus dem Thronsaal, keine Anrede nach dem Motto Eure Exzellenz oder Eure Majestät oder Herr Bundesrat oder Herr Minister oder Herr Direktor, sondern eine Anrede, die voller Vertrautheit ist, die voller Vertrauen geprägt ist. Vater, Abba. Abba ist aramäisch oder hebräisch und ist sowas Ähnliches wie Papi oder Daddy. Und diejenigen, die im Alpha-Life-Kurs waren, die wissen, dass der Heilige Geist in uns genau diese Bitte auslöst. Oder? Dass wir genau selber auch beten können, sagt Paulus im Römerbrief, dass der Heilige Geist in uns wohnt und dass er in uns ruft, Abba, Vater. Und wir merken, Jesus war es ein Anliegen in dieser Situation, die schwierig war. Und das wusste er. Er hat vorher seinen Verrat angekündigt. Er hat angekündigt, dass alle seine Jünger ihn verlassen werden. Er hat Petrus gesagt, du wirst mich verraten, ehe der Hahn kräht. Und er wusste, mir stehen schwierige Zeiten bevor. Und in dieser Situation war es ihm ein Anliegen, nicht alleine zu bleiben. Nicht einfach nur sich selbst zu sammeln, sondern zu seinem Vater zu gehen. Zeit mit ihm zu verbringen. Ihm sein Herz auszuschütten. Und wir merken, dass auch Jesus hier sehr menschlich teilt, wie es ihm geht. Er ist in dieser Situation, wo er weiß, was ihn erwartet, ist er nicht einfach nur stark und fokussiert auf das Ziel und sagt, jawohl, das machen wir jetzt, jetzt gehen wir ans Kreuz, sondern er sagt, ich habe das extra eingezählt, er war von Angst und Grauen gepackt. Meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht. Er ist noch gar nicht am Beten, aber er teilt mit seinen Jüngern, mit seinem engsten Jüngerkreis, mit denen, die am lautstärksten gerufen haben. Oder Jakobus und Johannes haben gesagt, jawohl, wir können mit der Taufe getauft werden, mit der du getauft wirst. Wir wollen ja zu deiner Rechten sitzen. Jawohl, wir können das, haben sie gesagt. Und der Petrus hat gesagt, ich werde dich doch nicht verraten. Zu denen sagt, ja, bleibt hier und wacht, mir geht's nicht gut. Todunglücklich ist noch viel zu freundlich ausgedrückt, wie es Jesus da ging. In diesen Worten steckt wirklich Angst und Furcht und Grauen. Jesus ging's in diesem Moment einfach hundeelend. Er war nicht in dem Moment war er wirklich auf Unterstützung angewiesen. Von seinem Vater im Himmel, aber auch von seinen Jüngern. Er hat gesagt, bleibt hier und wacht mit mir. Betet auch in dem Sinn, oder? Und das ist ein starkes Wort. Warum betet Jesus? Ja, weil er nach Hoffnung sucht, weil er Kraft braucht, weil er will, dass das Richtige geschieht, weil er um sich selbst weiß und weil er weiß, dass das, was vor ihm liegt, nicht einfach ist. Deswegen sucht er die Gemeinschaft des Vaters. Deswegen betet er, weil er es nicht alleine kann und nicht alleine machen will. Und dann fällt ja in dieser Geschichte auch auf, was und wie Jesus betet. Also hier heißt es in dem Text, dass er ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden und bat Gott, die Leidensstunde, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehen zu lassen. Also wir blenden es ja manchmal aus. Ich habe gestern ein Interview gesehen mit Arne Kopfermann. Der ist vielleicht euch nicht so bekannt, aber Arne Kopfermann ist ein deutscher Komponist. Der hat viele Lobpreislieder geschrieben. Ich glaube, in dem Interview hat er gesagt, 600 Lobpreislieder hat er geschrieben in seinem Leben, 600 Lieder. Und wen das interessiert, dem kann ich den Link gerne schicken. Das ist auf YouTube. Das ist ein Interview, wo er erzählt, wie er das größte Leid in seinem Leben erfahren hat. Am letzten Urlaubstag hat er beim Autofahren einen Fehler gemacht. Er ist aus einem Parkplatz rausgefahren, wenn ich mich recht entsinne, und hat ein Auto übersehen, was gekommen ist. Und dann hat es einen Unfall gegeben und seine 10-jährige Tochter war sofort tot, lag dann zwar noch ein paar Tage im Spital und stand vor der Frage, wie gehe ich damit um? Und er hat gesagt, wenn wir die Psalmen anschauen, dann sind die Psalmen voller Leid, voller Klage, auch voller Hilferufe, von der Sehnsucht, dass Gott eingreift, dass er Ungerechtigkeit beendet. Und wir blenden das manchmal in unserem Worship und in unserem Gebetsleben aus. Und wir meinen vielleicht, wir dürfen gar nicht mit unseren Gefühlen und mit unserem Ärger und mit unserer Wut und mit unserer Sehnsucht und mit unserer Verzweiflung zu Jesus kommen. Aber wir dürfen das. Jesus macht es auch. Er sagt zu seinem Vater, er warf sich zu Boden, auch nicht so gerade die übliche Gebetspose. Die normale Gebetspose im Judentum war stehend. Hände erhoben, oder? Letztens mal einer gesagt, wenn ihr Leute im Gottesdienst seht, die Hände erhoben haben, dann müsst ihr euch daran erinnern, dass sie die uralte Gebetstradition pflegen. Und die sitzen, das sind die Modernen. Ja? Also sitzen ist eine ganz komische Gebetshaltung. Bin ich felsenfest davon überzeugt. Ich meine, natürlich ist es okay, wenn man beim Beten sitzt. Aber wir müssen sehen, die normale Gebetshaltung im Judentum war stehend, Hände erhoben, vielleicht auch Blick zum Himmel. Und das bringt natürlich was zum Ausdruck. Unsere Gebetshaltung soll ja was zum Ausdruck bringen. Wir falten ja nicht nur die Hände und machen die Augen zu, weil es uns unsere Eltern so beigebracht haben, sondern weil wir uns konzentrieren wollen, weil wir uns fokussieren wollen. Aber offene Hände können ja Bedürftigkeit zum Ausdruck bringen. Und auf dem Boden liegen kann wirklich zum Ausdruck bringen, ich bin am Ende. Natürlich kann man auch im Sitzen den Kopf neigen und so. Und ihr dürft auch gerne sitzen bleiben. Ihr müsst jetzt nicht alle aufstehen. Aber nur um das deutlich zu machen, auch die Gestik bringt ja was zum Augen. Er bittet seinen Vater, diese Leidensstunde, wenn möglich, an ihm vorübergehen zu lassen. Und dann bekommen wir noch das Gebet, aber Vater, sagt er, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ich finde, das ist so ein starkes Gebet, was Jesus da macht. Eben, er macht aus seinem Herzen keine Mördergrube. Er spricht Dinge vor Gott aus. Und ich glaube, dass genau dort der Ort ist, wo wir unseren Ärger und unsere Sehnsucht und unsere Verzweiflung und unseren Schmerz auch deponieren können. Wo wir Gott sagen können, ich verstehe dich nicht. Ich weiß nicht, ist das wirklich dein Wille? Und wo wir uns auch in Erinnerung rufen können, alles ist dir möglich. Davon geht Jesus aus. Alles ist dir möglich. Alles ist dir möglich. Und Jesus dann sagt, lass diesen Kelch, lass diese schwierige Zeit, lass diesen Tod, lass die Schmerzen an mir vorübergehen, wenn es möglich ist. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ich glaube, Jesus betet hier ehrlich. Er hat keine Maske auf. Er hat keine Maske auf. Aber sein Fokus verschiebt sich auch ein Stück weit. Ich glaube, der Fokus verschiebt sich, wenn er am Ende sagt, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dein Wille geschehe heißt, ich stelle mich dir zur Verfügung. Dein Wille geschehe heißt, ich verzichte darauf, das letzte Wort zu haben. Dein Wille geschehe heißt, du kannst mit mir machen, was du willst. Und vielleicht merken wir uns, wenn wir das jetzt mal mit unseren Gebeten vergleichen, dann sind uns doch die Gebete, bitte Herr Jesus, mach, dass das und das und das geschieht, dass mein Wille geschieht, viel näher. Dass wir genau wissen, was wir wollen. Und dass wir Gebet als einen Ort finden, wo wir meinen, wir können Gott oder müssen Gott davon überzeugen, dass er uns das gibt, was wir wollen. Und das dürfen wir auch. Wir dürfen Gott bitten. Wir dürfen unsere Bitten aussprechen. Aber wenn das nur das ist, dann verpassen wir etwas von dem, was Gott mit uns vorhat, was Gott für uns möchte. Der Fokus geht weg von Jesus hin zum Vater. Hin zu dem, was er will. Er ordnet sich ihm da unter und stellt sich ihm zur Verfügung. Wir können uns jetzt auch überlegen, genau, nochmal zum Wie beten. Ich finde es auch noch eindrücklich, also in den anderen Evangelien steht es zum Teil noch genauer, dass er dreimal das Gleiche gebetet hat. Ich glaube, dass das eine Zusammenfassung ist. Ich würde mich auch nie fest drauf legen, dass das wortwörtlich ist, aber dass der Sinn, der da steht, dass das ist, was Jesus gebetet hat. Ich meine, wenn er zu Petrus sagt, konntest du nicht eine einzige Stunde wach bleiben? Ich meine, ihr könnt ja mal selber die Zeit stoppen, die er braucht, um diesen Satz auszusprechen, den er. Ich glaube, Jesus hat da wirklich gerungen, oder? Bei Lukas heißt es, dass wie ein Bluttropfen von seinem Kopf gefallen ist, als er da gebetet hat und gerungen hat, gelitten hat. Und er macht es dreimal. Das ist eine recht intensive Gebetszeit, wo er immer wieder mit dem gleichen Anliegen zum Vater kommt. Und ich glaube, es gibt keine Grenze dafür, wie oft wir Gott um etwas bitten, dürfen, können, sollen. Also es ist nicht so nach dem Motto, maximal dreimal und dann darf ich nicht mehr dafür beten. Sondern ich glaube, ich darf jedes Mal vor Gott ehrlich werden. Aber ich will auch offen für das sein, was Gott mir dann gibt oder sagt oder zeigt. Ich habe schon oft gemerkt, dass mit der Zeit ein Anliegen sich verändert hat. Dass ich zum Beispiel bereit geworden bin, bestimmte Dinge anzunehmen und zu sagen, okay, wenn das jetzt tatsächlich geschieht, dann ist es vielleicht auch dein Wille. Ich habe immer gebetet, dass dein Wille geschieht, dann will ich das jetzt auch annehmen und den Weg gehen. Aber ich rechne dann auch damit, dass du da bist. Die dritte Sache, die man sich anschauen kann, ist ja, was bewirkt das Gebet? Was bewirkt das Gebet? Und das Erste, was mal auffällt, ist, das Gebet bewirkt kein übernatürliches Eingreifen. Zumindest steht davon nichts in unserem Text oder in Parallelstellen. Es kommt keine Stimme vom Himmel. Du bist mein geliebter Sohn. Es kommt keine Taube vom Himmel. Es kommt kein Engel. Sondern äußerlich scheint der Himmel zu schweigen. Und das ist ja vielleicht auch was wir aus unseren Gebeten kennen. Dass Gott nicht immer redet, dass Gott nicht immer Antwort gibt, dass er nicht immer sagt, jawohl, und jetzt erkläre ich dir das, dass nicht der berühmte Stein vom Himmel fällt, oder so nach dem Motto, geh hin und heirate diese Frau, oder das ist der Grund dafür, dass du das und das machen sollst. Sondern es ist die Situation, dass der Vater auf eine andere Art und Weise an Jesus wirkt. Ich kann sagen, dass es für mich ganz oft so ist, wenn ich anfange zu beten, dein Wille geschehe, dass dann auch eine Begegnung stattfindet. Dass das Gebet nicht zu einer Einbahnstraße wird, sondern dass ich merke, Gott spricht zu mir. Dass ich zur Ruhe komme. Dass ich loslassen kann und dass ich einstimmen kann, dass Gott etwas für mich möchte, was vielleicht im Moment auf den ersten Blick nicht nach etwas Gutem aussieht. Ich glaube ganz tief, dass die Kraft des Gebetes nicht darin liegt, dass Gott unsere Gebete erhört. Das auch. Aber die größte Kraft des Gebetes liegt darin, dass wir dem Vater begegnen. Dass wir dem Vater vertrauen. Dass wir bei ihm zur Ruhe kommen und dass wir loslassen können. Die größte Chance des Gebetes besteht darin, dass Gottes Wille mit unserem Leben geschieht. Dass wir frei werden und auch bereit werden, Gottes Willen zu tun und Gottes Willen geschehen zu lassen. Ich glaube, wir merken, dass Jesus eigentlich den Jüngern auch dazu rät, zu beten, weil er sagt, ihr verpasst was. Oder ihr kennt vielleicht den Spruch, der Geist ist willig, aber das Bett ist warm. Der stammt nicht von Jesus, aber Jesus sagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Und ich glaube, dass Jesus da, der auch Mensch war, aber auch Gott, dass er auch von sich selbst redet. Dass es für ihn auch eine Versuchung war, wegzulaufen, auch eine Versuchung war, nicht einfach war, diesen Weg zu gehen. Und dass er seinen Jüngern sagt, betet doch, damit ihr bereit werdet, damit ihr ruhig werdet, damit ihr Kraft schöpfen könnt. Und sie verschlafen die Gelegenheit. Und ich glaube, das sehen wir manchmal auch. Manchmal schlafen wir gar nicht, aber manchmal drehen wir uns im Gebet nur um uns selbst und schaffen es nicht ein einziges Mal zu sagen, Vater. Das Lied, was wir heute Morgen gesungen haben, das neue Lied, ich finde es so ein gutes Lied, weil dieses Wort Staunen drin vorkommt. Staunend stehe ich vor dir. Wann bin ich das letzte Mal staunend vor Gott gestanden? Staunend und habe gestaunt über seine Kreativität, über seine Freundlichkeit, über seine Vergebung, über seine Gnade und Barmherzigkeit. Staunend darüber, dass er uns liebt und für uns stirbt, bevor wir ihn lieben. Ich finde, Staunen ist sowas Wichtiges in unserem Leben und auch in unserem Glauben. Kinder können staunen, oder? Mit großen Augen. Mein Bruder ist gerade wieder Vater geworden und meine Schwester. Meine Schwester ist wieder Mutter geworden und der Schwager ist Vater geworden. Und dann haben sie so ein Bild geschickt, wo ihre fast zweijährige Tochter so das Baby auf dem Schoß hat und die Augen sind so weit aufgerissen. So dieser erstaunte Blick von Kindern. Und ich glaube, Beten ist auch zum Staunen da. Es ist allein schon erstaunlich, dass wir so einfach zu Gott kommen können. Dass wir für Vergebung nicht nach Jerusalem reisen müssen. Dass wir für Lobpreis und Begegnung mit Gott nicht mal unsere Haustür öffnen müssen. Nicht mal aus dem Bett steigen müssen. Nicht mal die Augen aufmachen müssen. Sondern dass es in unserem Herzen geschehen kann. Begegnung. Staunen. Und in der Begegnung mit dem Vater geschieht, dass ich zur Ruhe komme, dass ich loslassen kann, dass ich ruhig werde über meinen Sorgen und verstehe, da sorgt sich jemand um mich. Dass ich merke, ich bin in einer größeren Hand. Ich bin geborgen und getragen und nichts kann mich aus Gottes Hand reißen. Und dann gewinne ich auch neue Stärke. Dann bekomme ich vielleicht eine Gelassenheit Situationen gegenüber, die mich zur Weißglut treiben. Dann werden manche Menschen für mich vielleicht zum Segen, obwohl sie mich zornig machen oder mir auf die Nerven gehen. Dann werden manche Situationen vielleicht für mich zu Aufgaben, die Gott mir gestellt hat. Und nicht zu Momenten, vor denen ich fliehen muss. Und ich kann ruhig werden, gewiss werden, Kraft gewinnen. Ich glaube, die Kraft des Gebetes liegt nicht darin, dass Gott uns etwas gibt, sondern darin, dass wir unserem Vater im Himmel begegnen. Die Frage habe ich gestellt, warum eigentlich dein Wille geschehe? Und ich glaube, ich habe es gesagt, ich will es zusammenfassen, weil ich dann loslassen kann. Weil ich nicht alles selber machen muss und auch erkennen, dass ich gar nicht alles selber machen kann. Weil ich dann Kraft schöpfen kann, zur Ruhe kommen kann. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Und Gebet ist eine Möglichkeit, wieder Kraft zu schöpfen. Weil ich dann Gewissheit bekomme. Gewissheit, dass mein Leben nicht vom Zufall oder Schicksal geprägt ist, sondern von meinem Vater. Das heißt nicht, dass alles, was ich erlebe, gut ist. Das heißt nicht, dass alles einfach nur schön und Strandfeeling wird. Das heißt nicht, dass ich mich nicht verändern muss oder darf. Aber ich habe die Gewissheit, dass Gott bei mir ist. Manchmal können unsere Kinder besser schlafen, wenn ich neben ihnen schlafe. Oder wenn sie in meinem Bett schlafen. Weil sie dann ruhig werden. Ich sage nicht, dass ich dann immer besser schlafen kann, aber ich glaube, das ist das, was das Gebet geben kann. Dein Wille geschehe. Und zuletzt, warum eigentlich beten, dein Wille geschehe? Und das macht den Horizont auch noch auf. Ich glaube, weil in mir, durch mich und mit mir dann Gott das tun kann, was ihm gefällt. Weil in mir, durch mich und mit mir Gott das tun kann, was ihm gefällt. Ich sage nicht, dass uns das immer gefällt, was Gott mit uns tut. Aber ich glaube, dass in diesem Gebet das Geheimnis verborgen ist, dass ich Werkzeug Gottes sein kann. Dass er mich nach seinem Vorbild verändern kann. Dass er mir Kraft gibt. Und dass ich auf übernatürliche Art und Weise merke, da ist Gott in meinem Leben im Spiel. Und deswegen will ich dir zum Schluss diese eine Frage stellen. Willst du dich heute danach ausstrecken, dass dein Vater im Himmel für dich sorgt, dich gebraucht und dein Leben in seine Hand nimmt. Willst du heute diese Chance ergreifen, dieses Versprechen auch, dass nichts und niemand dich aus Gottes Hand reißen kann? Willst du heute ganz neu dieses Beispiel von Jesus folgen und sagen, Vater im Himmel, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden und in meinem Leben, in unserer Gemeinde, in unserem Dorf, auch durch mich, in meiner Familie. Vater im Himmel, ich will, dass du mich gebrauchst und dass du mich veränderst, wo immer du mich verändern willst und was immer es mich kosten wird. Dein Wille geschehe. Vater im Himmel, ich will, dass du mein Leben führst und prägst, koste es, was es wolle. Das ist die Chance von dem Gebet. Das ist die Chance vom Gebet überhaupt, dass wir einen Vater kennenlernen, der uns liebt und versorgt und trägt und tröstet und stärkt und hält und korrigiert und verändert. Ich möchte gern still werden und beten. Vater im Himmel, wir stehen immer wieder vor der Frage, was willst du eigentlich für uns? Und manchmal erklärst du uns das und manchmal erklärst du es uns nicht. Und Vater im Himmel, manchmal müssen wir es auch einfach aushalten, dass du schweigst. Obwohl wir es uns eigentlich sehen würden, dass du redest oder handelst oder klärst und eingreifst. Und wir möchten darum beten, dass trotz all dem dein Wille geschieht. Wir wollen dir vertrauen. Wir wollen dir unser Herz öffnen. Und wollen beten, dein Wille geschehe. Wir möchten dich darum bitten für unser persönliches Leben. Du kennst, wo jeder steht. Die, die heute Morgen da sind und die, die auch nicht da sind. Du kennst unsere Familien und unsere Kinder. Du kennst unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und auch unsere Zukunft. Und wir möchten beten, wir möchten darum ringen, dass dein Wille geschieht. Und wir wollen im Vertrauen darauf gehen. Wir wollen im Vertrauen darauf loslassen. Und wir wollen uns von dir stärken lassen. Amen.